Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, dem 16. April. Schön seid ihr dabei. Heute beschäftigt uns Folgendes. Die Matheschwelle in Bern ist eng verbunden mit der Stadtgeschichte. Nun wurde die Schwelle saniert.
Das ist alles super gegangen, ja. Dank dem Einsatz von allen Beteiligten.
So der Projektleiter Hans Rudi Klopfenstein. Außerdem Unterdrückung, Überwachung, Spionage und Einschüchterung. Die Menschenrechtsverletzungen, die in der Volksrepublik China stattfinden, haben Auswirkungen bis hier in die Schweiz.
Die Tibeterinnen und Uigurinnen, die in der Schweiz leben, werden von der chinesischen Regierung auch hierzulande eingeschüchtert, bedroht und zum Schweigen gebracht.
Sagt Selina Morell von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Und schließlich, weniger als die Hälfte der Unternehmen führen Analysen zur Lohngleichheit durch, obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet wären.
Dans les années salariales, on doit pouvoir vérifier justement que pour un même travail, avec les mêmes responsabilités, un homme et une femme soient payés de façon égalitaire.
Doch diese Analysen sind wichtig, um zu prüfen, ob Frauen und Männer gerecht bezahlt werden, sagt Aurélien Joly. Er arbeitet für eine Stiftung in Vevey, die jetzt ein Label für geschlechtergerechte Löhne geschaffen hat. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Biu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Zuerst aber die Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Nachricht zur Pandemiebekämpfung mit Martin Schwarzwälder.
Der Entwurf für ein globales Pandemieabkommen steht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ein Abkommen ausgearbeitet, das im Falle einer Pandemie gelten soll. In der Nacht auf heute hat die WHO den Entwurf fertiggestellt. Mehrere Medien, unter anderem SRF, haben darüber berichtet. Die Ausarbeitung hat über 3 Jahre gedauert. Das Abkommen muss noch von der WHO verabschiedet werden und ist bindend, sobald es von den jeweiligen Mitgliedstaaten ratifiziert ist. Im Vertrag selbst gibt es keine Mechanismen, die greifen, falls sich ein Staat nicht an die Regelung hält. Ziel des Abkommens ist, im Falle einer erneuten Pandemie global geeinter reagieren zu können. Es gibt Maßnahmen, die präventiv wirken sollen, zum Beispiel durch eine stärkere Überwachung von Wild- und Nutztieren. Andere Maßnahmen würden im Falle einer Pandemie gelten. Dazu zählt, dass Impfstoffe auf der ganzen Welt produziert würden oder dass alle Länder einen fairen Zugang zu medizinischem Material bekommen.
Und nun zu den weiteren Nachrichten des Tages. Eine US-Bundesrichterin tadelt die Trump-Regierung, weil sie die Rückkehr eines zu Unrecht abgeschobenen Mannes nicht sichergestellt hat. Die US-Regierung habe keine Schritte unternommen, um die Rückkehr von Kilmar Abrego Garcia sicherzustellen. Die Regierung wird nun unter Eid darlegen müssen, welche Bemühungen sie für die Rückkehr Garcias unternimmt. Kilmar Abrego Garcia ist vor wenigen Wochen zu Unrecht nach El Salvador ausgeschafft worden. Die US-Regierung hat mittlerweile zugegeben, dass ihr dabei ein Fehler unterlaufen ist. Der oberste Gerichtshof hat die Regierung in der Folge dazu aufgefordert, die Rückkehr Garcias zu ermöglichen. In die Schweiz. Nachdem Fans des FC Basel am Wochenende gezielt und organisiert die Fans des FC Zürich angegriffen haben, ergreifen die Bewilligungsbehörden von Städten und Kantonen Maßnahmen. Das teilte die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren KKJPD heute früh mit. Beim nächsten Heimspiel des FC Basel gegen Yverdon Sport wird demnach der Stehplatzbereich der Mutenza-Kurve geschlossen. Das entspricht den Maßnahmen der Stufe 3 im Kaskadenmodell der KKJPD und der Swiss Football League. Dazu zählt auch eine Bewährungsphase von 5 Spielen für den FC Basel. Kommt es während dieser Phase erneut zu Vorfällen, wollen die Bewilligungsbehörden Maßnahmen der Stufe 4 prüfen. Das würde bedeuten, dass der FC Basel ein sogenanntes Geisterspiel durchführen muss. Das heißt, das nächste Heimspiel würde ohne ZuschauerInnen im Stadion stattfinden. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerats entscheidet sich gegen einen indirekten Gegenentwurf zur SRG-Initiative. Das hat die Kommission gestern beschlossen. Der Gegenentwurf stammte aus der Schwesterkommission im Nationalrat. Diese wollte bis 2035 die Unternehmensabgabe für Radio und TV vollständig abschaffen. Dieser Verzicht auf die Unternehmensabgabe hätte als indirekter Gegenentwurf zur SRG-Initiative fungiert. Die SRG-Initiative will die Radio- und TV-Abgaben halbieren. Für die SRG hätte das einschneidende Folgen. Und noch eine Meldung aus der Stadt Bern. Der geplante Auftritt des US-Rappers Macklemore am Gurtenfestival sorgt für Kritik. Die Texte des Rappers enthielten problematische Narrative über Israel und Jüdinnen und Juden, heißt es in einem offenen Brief an den Mikrogenossenschaftsbund und die Gurtenfestival AG. Der offene Brief wurde gestern verschickt und von StadtpolitikerInnen, Organisationen, besorgten BernerInnen sowie einzelnen nationalen PolitikerInnen unterzeichnet. Die Unterzeichnenden fordern vom Mikrogenossenschaftsbund und der Gurtenfestival AG, das Engagement mit Macklemore zu überdenken. Neben Bedingungen für den Auftritt legen sie auch eine Ausladung des Rappers nahe. Bereits vergangene Woche hat die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus Bedenken zu seinem Auftritt in Bern geäußert. Gegenüber dem Blick sagte eine Pressesprecherin des Gurtenfestivals, die Texte Macklemores seien nicht antisemitisch. Das Gurtenfestival stützt sich dabei auf die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Martin Schwarzwälder und Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Der morgige Donnerstag bringt anhaltenden Regen am Vormittag bei um die 6 Grad. Am Nachmittag ist es bei 8 Grad immer noch stark bewölkt. Zeitweise gibt es schwachen Regen. Auch am frühen Freitagmorgen kann noch vereinzelte Tropfen fallen. Im weiteren Verlauf des Freitags bleibt es weitgehend trocken bei bis zu 12 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Mattenschwelle befindet sich südlich der Halbinsel der Berner Altstadt. Und die Schwelle ist eng verbunden mit der Geschichte der Stadt. Seit der Stadtgründung im Mittelalter regelte die Schwelle die Wasserzufuhr zu den drei Mühlekanälen im Berner Matte-Quartier. Die Matte-Schwelle ist ein zentrales Element des UNESCO-Weltkulturerbes der Stadt Bern. Nun wurde die Schwelle saniert, Sarah Heinzmann berichtet.
Während den letzten Monaten konnte man von der Berner Altstadt aus die Bauarbeiten an der Matte-Schwelle beobachten. Etliche neue Pfähle wurden gebohrt, Stahlschienen verlegt und Lärchenholz verbaut. Diese Sanierungen seien nötig gewesen, das erklärt Hans-Rudi Klopfenstein, Projektleiter der Sanierung bei EWB.
Dieser alte Schwellentisch unterliegt natürlich einer großen Belastung durch Abrasion vom Kies und auch anderen Umwelteinflüssen. Da wird es ab und zu alle 10 bis 15 Jahre notwendig, eine Sanierung durchzuführen.
Ganz einfach seien diese Sanierungen aber nicht gewesen, so Klopfenstein.
Die größte Herausforderung war sicher die Wasserhaltung, das heißt Baustellenwasser, verschmutztes Wasser trennen vom sauberen Aarewasser, Schmutzwasser abpumpen und neutralisieren, damit kein Bauabwasser in die Aare gelangt.
Schlussendlich sei aber alles gut gelaufen.
Das ist alles super gegangen, ja, dank dem Einsatz von allen Beteiligten.
Die Schwelle reguliert das Aarewasser und damit den Zufluss zum Kraftwerk Matte, sodass immer genug Wasser auf der Turbine sei, um Strom zu produzieren. Deswegen nimmt die EWB und nicht die Stadt Bern die Sanierung vor.
Die EWB betreibt ja diese Schwelle mit dem Kraftwerk Matte und dazu gibt es eine Konzession und gemäß dieser Konzession ist die EWB verpflichtet, diese Schwelle zu unterhalten und zu betreiben.
Nun ist die Sanierung abgeschlossen. Das sei ein wichtiger Beitrag für das Natur- und Kulturerbe der Stadt Bern.
Diese Schwelle gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das muss erhalten werden. Und auch die Werterhaltung an sich und das Ortsbild ist ja wichtig.
Die Matteschwelle ist nun nach der Sanierung für die nächsten 10 bis 15 Jahre gewappnet.
Rabe Info.
Das Politforum Bern veranstaltete gestern zusammen mit der Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz im Käfigturm ein Podium. Dabei ging es um die Repression von Behörden oder VertreterInnen der Volksrepublik China gegen die uigurische und tibetische Diaspora. Das Phänomen wird auch transnationale Repression genannt. Sumreye Tanarkin ist Vizepräsidentin des World Uyghur Congress und sagt, transnationale Repression aus China sei in der letzten Zeit bekannter geworden.
So transnational repression has come under a lot of attention in recent times because of the various methods that the Chinese government in this specific case.
Die uigurische Community erlebe diese Repression an verschiedenen Orten, sowohl in westlichen als auch in nicht-westlichen Ländern. Dabei werden UigurInnen und ihre Familienangehörigen bedroht, von der chinesischen Polizei und Behörden eingeschüchtert. Dazu gehören auch Hacking oder Übergriffe im Internet sowie digitale Überwachung. Es gehe dabei darum, die Menschen davon abzuhalten, ihre Meinung zu äußern und sich gegen die chinesische Volksrepublik zu äußern. Aktivismus gegen die Menschenrechtsverletzungen durch die chinesische Behörden würden so gezielt unterdrückt. Tsering Tsomo ist Expertin für transnationale Repression und deren Auswirkungen auf die tibetische Diaspora und Research Director beim Tibetan Center for Human Rights and Democracy. Sie sagt, die ersten dokumentierten Fälle von transnationaler Repression gingen zurück in die 1980er Jahre.
But I would say the first documented cases of transnational repression was way back in 1980s, where you have experienced, you know, Chinese government agents spying on the Tibetan.
Chinesische Behörden würden die tibetische Community im Exil ausspionieren und verfolgen. Sie würden gedrängt, nach Tibet zurückzukehren. Aber jetzt habe sich die Situation verschärft. Es treffe nicht nur bekannte politische Gefangene, sondern auch ganz normale tibetische Menschen. Dabei würden auch Bekannte und Familienangehörige im Herkunftsort benutzt, um die Menschen im Exil einzuschüchtern. Für tibetische politische Gefangene, die geflüchtet sind und im Exil leben, bedeutet transnationale Repression dieselbe Situation wie in ihrem Herkunftsland, wo sie der Verfolgung ausgesetzt waren. Und dies geschehe in Ländern wie der Schweiz, wo demokratische Rechte als selbstverständlich angenommen würden. Ein im Februar erschienener Bericht des Bundesrates und eine wissenschaftliche Studie der Universität Basel bestätigen beide, dass es auch hier in der Schweiz zu transnationaler Repression kommt. Selina Morell ist Programmleiterin bei der Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz. Simon Keller hat die gestrige Veranstaltung besucht und mit Selina Morell im Anschluss gesprochen.
Selina Morell, wie ist die Lage, die Sicherheitslage derzeit für TibeterInnen und UigurInnen in der Schweiz?
Mit dem Bundesratsbericht und der externen Studie, die im Februar dieses Jahres veröffentlicht wurden, zeigt sich, dass die Lage prekär ist. Die Menschenrechtsverletzungen, die in China stattfinden, haben Auswirkungen bis hier. Die Tibeterinnen und Uigurinnen, die in der Schweiz leben, werden von der chinesischen Regierung auch hierzulande eingeschüchtert, bedroht und zum Schweigen gebracht.
wo oder wie zeigt sich diese sogenannte transnationale Repression bei den UigurInnen und TibeterInnen in der Schweiz?
Das Phänomen der transnationalen Repression ist schwer zu greifen und daher gibt es auch ganz viele verschiedene Formen, wie das auftreten kann. Manche Leute kriegen Telefonanrufe aus China oder von chinesischen Akteuren, die sie versuchen, hier zum Schweigen zu bringen, die ihnen sagen, dass sie an ihre Familien denken sollen, die noch in der Volksrepublik China leben. Es gibt Situationen, wo tibetische oder uigurische AktivistInnen demonstrieren und dabei fotografiert werden. Diese Fotos kommen teilweise dann auch zum Einsatz in der Heimat mit den Familienmitgliedern, die noch dort leben und diese dann auch in Bedrängnis bringen können. Es gibt aber auch ganz viele digitale Formen, dass sich TibeterInnen und UigurInnen eingeschränkt fühlen, im digitalen Leben überwacht oder gehackt. Die Palette ist wirklich sehr breit. Es gibt sogar Formen, die in der Schweiz passieren, von physischer Gewaltanwendung. Das sind relativ wenige Fälle, aber es reicht eben auch bis zu physischen Angriffen.
Nun haben Sie bereits erwähnt, ist im Februar dieser Bericht erschienen vom Bundesrat, basierend auf der Studie von der Universität Basel. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis dieses Berichts?
Wir sind einerseits sehr zufrieden, da er unsere Erkenntnisse, die wir schon 2018 veröffentlicht haben, dass diese transnationale Repression hier stattfindet, dass diese bestätigt werden. Gleichzeitig sind wir absolut unzufrieden mit den Maßnahmen, die der Bundesrat in seinem Bericht vorschlägt. Sie sind sehr mager, sie sind sehr vorsichtig und sie sind eindeutig so formuliert, dass es darum geht, jetzt mal abzuwarten und zu klären. Und in unseren Augen geht es jetzt nicht mehr darum zu klären, weil die Sache ist klar. Die Ergebnisse liegen da, die Studie bestätigt, dass diese Repressionen stattfinden. Jetzt geht es darum, wirklich griffige Maßnahmen umzusetzen.
Was wären mögliche Maßnahmen in Ihren Augen?
Ich denke, das Dringendste ist, dass die Politik und die Regierung jetzt ein Verständnis entwickelt von, was ist transnationale Repression und das dann auch verankert, dass alle das gleiche Verständnis haben. Weil jetzt haben wir die Situation, dass jemand, eine Uigurin, die Anrufe erhält aus der Volksrepublik China, die sie bedroht. Wenn sie zur Polizei geht, weiß die Polizei nicht, was damit machen. Sie sieht einen Polizist, der auf der Wache sitzt und diesen Bericht aufnimmt, kann das nicht kontextualisieren, dass das eine systematische Repressionsmaßnahme eines staatlichen Akteurs ist. Und dafür braucht es Awareness Building, es braucht Sensibilisierung in den Behörden, einfach auch, um zu verstehen, dass das ein übergreifendes Muster ist. Und dann geht es auch um ganz konkrete Sachen, dass die Fälle dokumentiert werden, dass Leute, die davon betroffen sind, wissen, wo können wir diese Fälle melden, wo kriegen wir Hilfe. Es geht darum, digitale Sicherheitskonzepte zu entwickeln. Es gibt viel zu tun, aber das Wichtigste ist sicher am Anfang, dass der politische Wille da ist und man jetzt nicht Zeit verstreichen lässt und noch mehr Abklärungen macht.
Von transnationaler Repression sind, wie Sie im Podium bereits erwähnt haben, auch andere Personen betroffen, wie beispielsweise eritreische Geflüchtete in der Schweiz oder eritreische MigrantInnen in der Schweiz. Wie können die Schweizer Behörden, aber auch die Communities in der Schweiz voneinander lernen in Bezug auf dieses Phänomen?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass diese Formen der grenzüberschreitenden Repression, die sind oft nicht unähnlich. Natürlich gibt es immer spezifische Muster, die dann für Communities, also auch die Tibeterinnen und Uigurinnen haben natürlich nicht per se dieselbe Bedrohungslage, aber trotzdem, die Muster sind häufig nicht unähnlich. Und die Vernetzung untereinander kann nur helfen, einem Akteur, der so systematisch vorgeht wie die Volksrepublik China, etwas entgegenzuhalten und eben auch, ich glaube, es geht auch darum, unsere Staaten, also die Demokratie, wehrhafter zu machen und unsere Institutionen wieder mehr zu beleben und zu nutzen. Und da kann es nur helfen, wenn wir uns vernetzen und austauschen, Best Practices entwickeln und so diesem sehr konfusen Problem gegentreten können.
Das war Selina Morell. Sie ist Programmleiterin bei der Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz.
Rabe Info.
Lohngleichheit ist in der Schweiz bei weitem nicht erreicht. Im März meldete der Bundesrat, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen ihrer Pflicht zur Durchführung einer Lohngleichheitsanalyse nicht erfülle. Deshalb will er das Gleichstellungsgesetz bis Ende 2027 auf seine Wirksamkeit überprüfen. Die Stiftung Equal Salary hat deswegen jetzt ein Label geschaffen, mit dem Unternehmen zeigen können, dass sie ihre Angestellten nach objektiven Kriterien bezahlen. Aurélien Joly ist Kommunikationsmanager der Stiftung. Wir hören ihn im Interview mit Ursi Grimm.
Seit 40 Jahren ist das Recht auf Gleichstellung in der Bundesverfassung verankert. Wieso tut sich die Schweiz mit der Umsetzung so schwer?
Es ist tatsächlich ein wichtiges Grundrecht. 2020 gab es eine Revision und jetzt verlangt man von Unternehmen, regelmäßig Lohnanalysen zu machen. Jetzt hat ein Zwischenbericht des Innendepartements ergeben, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen dieses Gesetz nicht respektieren und keine Lohnanalysen durchführen. Ich glaube nicht, dass Unternehmen Frauen absichtlich ungleich behandeln und sie schlechter bezahlen. Es geht hier um eine Mischung von strukturellen, systemischen und politischen Problemen. Zum einen wird nicht wirklich sichergestellt, dass Männer wie Frauen für die gleiche Arbeit gleich viel verdienen, nach objektiven Kriterien, sodass es vergleichbar wäre. Zum anderen gibt es das sogenannte Imposter Syndrome. Häufig sind es Frauen, die es nicht wagen, einen höheren Lohn zu verlangen.
Man hört in dem Zusammenhang ja auch das Argument, dass Frauen weniger verdienen, da sie schlechter verhandeln. Ist es denn nach Gleichstellungsgesetz legal, wenn sich Unternehmen darauf stützen und sagen, wer schlechter verhandelt, verdient schlechter?
Ja, heute ist das leider legal. Wir von der Stiftung Equal Salary wollen, dass Löhne auf objektiven Kriterien beruhen, also dass man die Kompetenzen, das Alter, die Erfahrungen berücksichtigt, sowie die Verantwortung, die man im Unternehmen trägt, damit der Lohn gerecht ist und nicht während eines Gesprächs, wo man mehr oder weniger das Selbstvertrauen hat oder die Unverfrorenheit oder die Selbstsicherheit, einen Lohn zu verhandeln. Dies fällt Männern vielleicht leichter als Frauen. Mit diesen Lohnanalysen könnte man ebenfalls überprüfen, ob Frauen wie Männer für eine Arbeit mit den gleichen Verantwortungen gleich bezahlt werden.
Nun hat die Stiftung Equal Salary als Reaktion auf den Bericht des Bundesrates von Anfang März ein neues Label geschaffen. Das Label Equal Pay by Equal Salary ermöglicht es den Unternehmen, ihr Engagement für den Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit nachzuweisen. Was versprechen Sie sich von diesem Ansatz?
Angesichts der Tatsache, dass das Gesetz alleine nicht ausreicht, hoffen wir, dass Firmen diese Gelegenheit wahrnehmen, um ein Zeichen zu setzen. Dass sie diese Werte vertreten und bereit sind, sie von einer externen Stelle überprüfen zu lassen, um ihren Angestellten zu zeigen, dass sie für ihre gleiche Arbeit gleich bezahlt werden. Oder auch um potenziellen Kandidatinnen zu zeigen, dass man das Nötige unternimmt, um Arbeit gerecht zu entlöhnen. Das ist umso wichtiger in einer Zeit, in der Talente sehr gefragt sind.
Wie sieht das Thema Lohngleichstellung denn auf europäischer Ebene aus?
Im Juni 2026 tritt die EU-Verordnung über Lohntransparenz in Kraft. Die Mitgliedstaaten müssen diese anwenden und es gibt mehrere wichtige Punkte, die einiges ändern werden. Beispielsweise müssen Löhne bei Stellenausschreibungen deklariert werden, damit es keinen Spielraum für Verhandlungen mehr gibt und auch die Firmen dazu beitragen, dass die Fragen rund um den Lohn enttabuisiert werden. Dies, um sicherzustellen, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden.
Und dies ist eine Verordnung der Europäischen Union. Welchen Einfluss erhoffen Sie sich davon auf die Schweizer Politik?
Wir hoffen, dass es einen positiven Einfluss auf die Lohngleichheit in der Schweiz hat. Das Innendepartement setzt sich ja jetzt mit der Frage auseinander, ob das Gleichstellungsgesetz effektiv ist oder ob es Dinge zu verbessern gibt. Vielleicht werden Sie sich von der EU-Verordnung inspirieren lassen, damit sich etwas ändert. Wir wissen, es gibt bereits Veränderungen im europäischen Raum und die Schweiz kann diese Veränderungen nicht einfach ignorieren.
Aurélien Joly, Kommunikationsmanager der Stiftung Equal Salary, haben wir gehört.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Mittwoch, 16. April. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann, Simon Keller, Osi Grimm und Martin Schwarzwälder. Auf eurem Mikrofon ist der Noah Piuxi. Macht's gut, hat schon und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.